herzlich willkommen. Wir begrüßen Sie auf dem 38. Dogfest München. Von wo auch immer Sie zugeschaltet sind oder zuhören, herzlich willkommen. Es ist schön, dass Sie da sind. Wir begrüßen Sie hier im Silbersaal zur Aufzeichnung eines Gesprächs mit dem Filmemacher Jan Peters. Und es geht um den Film Eigentlich Januar. Mein Name ist Ina Bormann und ich bin Teil des Programmteams. Wir freuen uns sehr, dass Sie zugeschaltet haben. Jan, und wir freuen uns auch sehr, dass du da bist, dass du den weiten Weg von Berlin nach München gefunden hast und jetzt zu uns gestoßen bist und dass du hier deinen Film Eigentlich Januar präsentierst. Herzlich willkommen.
Danke, die Freude ist natürlich ganz auf meiner Seite. Sehr schön, mal wieder hier zu sein. Ja. Nach so langer Zeit auch, also zumindest was das Filmfestival angeht.
Nach so langer Zeit, und da sind wir auch gleich beim Thema.
Genau.
November, Dezember liegt ja nun so ein bisschen zurück, 98, 99. Und jetzt gibt es endlich deinen lang ersehnten neuen Tagebuchfilm. Wir haben uns ja Fans, wie wir, haben uns alle schon drauf gefreut. Jetzt endlich ist er da und wir präsentieren ihn auf dem Dogfest. Ja, du sagst, der letzte Film, also Dezember, hört da auf, wo der neue Film anfängt. Im Flugzeug. Und es macht für dich den Eindruck, als ob du die ganze Zeit, es macht zumindest für den Zuschauer den Eindruck, der alle Filme kennt, als ob du die ganze Zeit geflogen bist. Kannst du das mal kurz erklären?
Ja, genau. Ich habe den Film, also im Cockpit eines Helikopters sitze ich ja wieder. Da endet Dezember drauf und dann hat sich das ergeben, zufällig, dass das eben der Januar startet jetzt mit auch einer Einstellung im Cockpit eines Helikopters, eines Helis, wie die Schweizer sagen, wo ich hinfliege. Und da war dann bei mir sofort als ich das Material gesehen habe, die Assoziation da, dass das ja so aussieht, als sei ich aussehen könnte, jetzt als sei ich 20 Jahre nur geflogen. Und das schwingt dann so auf anderen Ebenen nach, weil das Material, mit dem die erste Einstellung gedreht ist, das ist ein Prinzip von dem neuen Film Eigentlich Januar, ist ja, dass ich in meiner Kammer beim Aufräumen zwei Taschen gefunden habe, diese Kodak Fuji Kühltaschen, in denen früher das Filmmaterial verkauft wurde, damit es eben kühl gelagert werden konnte. Wenn man eine größere Menge bestellt hat, hat man die so als Geschenk mitgekriegt, als Werbegeschenk. Und da drin habe ich aufgehoben all diese Rollen, 16 mm und Super 8, die mir im Laufe der Jahre immer von irgendjemandem geschenkt worden sind, nach dem Motto, du filmst doch noch analog, ich kann das nicht mehr gebrauchen, nimm mal. Und ich selber auch Sachen aufgehoben habe, oder wenn ich bei Foto Braune gesehen habe, die haben da wieder so einen Karton, wo sie ihr das alte von den gebrauchten Kameras miterstanden, den Beifall sozusagen für 5 € anbieten, habe ich das immer sofort mitgenommen und so meine Kisten gefüllt und ich kam dann die Idee auf, das verbrauche ich jetzt. Und deshalb ist der erste Film zufälligerweise auf einem Film, der in dem Moment, als ich ihn belichtet habe, schon 40 Jahre abgelaufen war, also wo drauf stand, zu belichten bis oder zu entwickeln bis 1980 und dementsprechend sieht das Material auch aus, also es hat so ganz falsche Farben. Es ist sehr, sehr grobkörnig. Es hat auch in der Schicht so eine Art wie so Ölgemälde, so eine Brechung immer drin. Und umso mehr hat man das Gefühl, ich bin 20 Jahre nur geflogen. Das Material ist alt geworden da drin. Und dann gibt es noch eine andere Ebene, die hat sich aber erst eingestellt, als der Film fertig war. Ich hatte ja damals mit Dezember eben in Duisburger Filmwoche teilgenommen und zufälligerweise diesen Dreisatpreis gewonnen. Und dann an dem Tag, als ich Picture Lock hatte, als der Schnitt so fertig war, habe ich geguckt, wo kann ich ihn denn jetzt einreichen? Quasi selber so ein bisschen überrascht, oh hoppla, jetzt bin ich ja doch fertig nach so vielen, hat ja 3 Jahre gedauert, ihn zu machen. Und dann war eben letzter Einreichtag in Duisburg und ich habe ihn da sofort hingeschickt und kriegte Duisburg, die haben sehr lange ihre Deadline offen und sichten dann relativ zügig, kriegte dann gefühlt 2 Wochen später den Anruf, der läuft in Duisburg. Das war dann auch nochmal so 20 Jahre nur geflogen. Es geht jetzt genau da weiter, wo es vorher aufhörte, was natürlich eine Einbildung ist. Es geht überhaupt nicht genau da weiter. Dazwischen sind halt 20 Jahre, sieht man mir ja auch an.
Ach nee, diese Teilnahme, die interessante Festival-Teilnahme, diskutieren wir dann am Ende nochmal. Aber jetzt nochmal ganz kurz die Frage an dich, warum hat es denn so lange gedauert? Ich habe mir gedacht, Prokrastinationsprobleme können es sein. Es kann natürlich auch an der vollen, also das erzählst du ja auch im Film, es liegt auch an der völlig freien Produktion, es gibt quasi keinen Druck. Und dann gibt es natürlich auch diese unglaubliche Materialflut. Ich glaube, du bist ein Mensch, der prinzipiell viel sammelt, oder, denke ich mir. Und das macht das Ganze ja natürlich einfacher, es muss ja alles ausgewertet werden.
Ja, genau. Es hat ganz viele Ebenen, auf denen es lange gedauert hat, und auch wegen denen es lange gedauert hat, ne? Und die Sachen, die du benennst, gehören da tatsächlich komplett dazu, ne? Also dieser Wust, mit dem ich immer umgehen muss, Sammlung von irgendwie jetzt im Film lauter Fotos, aber auch Briefe und so weiter, aber auch Sammeln von oder vor mir herschieben, Listen schreiben, ne, übervolle To-Do-Listen ist ja auch ein Thema, was schon im November drin war. Und dann war aber auch im Dezember schon drin, dass ich mir in der ersten Rolle von Dezember, wenn ich das richtig erinnere, müsste man nochmal gucken, aber ich meine, da würde ich sagen, dass ich es mir jetzt nochmal erlaube, das Gleiche wiederzumachen, also wieder einen Monat lang jeden Tag eine Rolle zu belichten, weil sozusagen ein Notfall eingetreten ist, mein bester Freund ist gestorben und ich komme über diese Trauer nicht hinweg. Ich muss damit irgendwie einen Umgang finden. Und deshalb mache ich was, von dem ich eigentlich immer den Anspruch an mich selber hatte, man solle sich nicht wiederholen, man will nicht irgendwie der Künstler werden, der dann sein Leben lang immer Nägel einschlägt und daraus immer weiter Bilder macht. So, und deshalb war dann Dezember schon so eine Art, okay, kann ich jetzt machen, weil Notfall. Und dann diese Projekte, die danach kamen, waren schon immer, eine Seite davon war immer noch versuchen, was anderes zu machen und sich weiterzuentwickeln, was Neues zu entdecken, was Neues zu erfinden. Und deshalb war das dann irgendwie auch dieses 20 Jahre nur geflogen, jetzt wieder zurück, ich mache das doch nochmal. Dann diese Sache, die du schon gesagt hast, es gab keinen Auftraggeber. Ne, wegen, ja, bin ja dann irgendwann in der Lehre gelandet und unterrichte an der Kunsthochschule Kassel. Und dann ist es auch irgendwie, fühlt es sich auch komisch an, sich weiter in die Schlange zu stellen, die versucht, Filmförderung zu beantragen. Obwohl ich das auch immer mal wieder gemacht habe, aber auch zum Teil Feedback gekriegt habe, nach dem Motto, du hast doch schon eine Professur. Dann sage ich mal, ich habe nur eine halbe. Aber genau, dann brauchst, hast du es auch nicht mehr nötig und so bla bla. Und dann war ich halt mit dieser Idee, ein Aspekt war dann eben auch so, jetzt das einfach so machen. Dadurch hatte ich keinen Auftraggeber. Das war aber auch eine Befreiung, weil auf einmal was einfach so machen. Andere Männer in meinem Alter kaufen sich irgendwie eine Harley Davidson oder so und fahren durch die Landschaft und fühlen sich wieder frei. Und ich habe mir gesagt, ich mache jetzt wieder 31 Rollen und mache ich einfach so und habe keinen Auftraggeber und es ist mir auch egal. Ich mache jetzt genau das, was ich will. Und keiner sagt mir, nee, das wackelt zu viel, das wollen die Zuschauer nicht mehr sehen. Ü60 ist unser Zielpublikum und so, bla bla bla. Du musst an die Kinoauswertung denken. Nee, das war alles weg und ich war dann auf einmal wieder so wie der freie, etwas freche, rotzige Filmstudent, der ich mir einbilde gewesen zu sein in Ende der 90er Jahre. Das konnte ich wieder sein und das war einerseits natürlich ganz toll, ließ mich jung fühlen, war natürlich eine Täuschung, und aber bedeutete auch, dass ich keinen hatte, der mir in den Arsch tritt. Und ich musste dann eben immer selber weitermachen. Hatte dann, für mich war dann Corona ein Glück, weil da konnte ich dann mich da dem widmen, weil sowieso man da eingeschränkt war und was suchte, was man machen konnte. Dann hatten wir noch so ein Schaufenster, konnten wir bespielen in Neukölln. Da haben wir so ein One-Man-Kino draus gemacht, muss man jetzt nicht genau erklären, aber dafür sind dann einige von den Rollen, das war so ein erster Schritt, den Schnitt sehr weit zu bringen von dem Projekt. Hat dann aber nochmal über ein Jahr gedauert, bis es ganz fertig wurde. Das gehört auch mit dazu. Und dann ist da, habe ich jetzt gerade gestern Abend gelesen in so einem Buch, wo ich den Autor jetzt gar nicht sofort herholen kann, Schlaflos im Spätkapitalismus, 724. Das Warten ist ja eigentlich aber auch noch so eine Form des irgendwie, vielleicht nicht Widerstands, aber der Verweigerung diesem total super Auswertungskapitalismus, wo jede Minute, jede Sekunde eigentlich, jede Bruchteil von einer Sekunde in diesem Verwertungssystem eingebaut sein muss. Und dieses Warten und nicht genau wissen und zögern ist irgendwie so eine, wenigstens irgendwie so eine sperrige Haltung dagegen, so ein gewisses dagegen angehen. Vielleicht kann ich mir jetzt zumindest einreden mit dem Text von gestern gelesen, dass das auch noch sowas hatte. Ich will da nicht wirklich, also ich will da schon natürlich mitspielen. Ich bin, sitze ja jetzt auch hier und rede mit dir, das ist ja schon auch mitspielen, aber ich bilde mir noch ein, da irgendwie so eine Reibung erzeugen zu können. Das kommt ja in dem Film auch vor, dieses ganze, wer hat den produziert, da erfinde ich ja dann diese Produktionsfirma, die GNR, FLM, FRDRNG, also Filmförderung ohne Vokale und GNR für Ignore heißt, weil ich nicht FCK, FLM, FRDRNG, also Film von ohne Vokale, machen wollte, weil das zu AfD nah ist, die auch alle gegen und so. Und deshalb, das ist ja auch so eine Haltung, irgendwie zu sagen, oder zumindest in Frage zu stellen, ne? Zumindest die Frage da anzumerken, weil würde ja nicht gerne jetzt hier behaupten, ich spiele nicht mehr mit. Ich will ja nochmal Film von Rosa Treibstein.
Ja, du bist ja auch keine 80. Das klingt jetzt irgendwie, also es klingt so, als ob du 80 wärst. Okay, also einen Monat lang täglich eine Rolle Film, 3 Minuten am Tag. Das war mal der Plan, der konnte jetzt nicht ganz durchgehalten werden, aber dazu kommen wir später. Es geht auf alle Fälle, es ist ein Film über das Bilder machen, über das Bilder suchen, über das Bilder verlieren, über das Bilder wiederfinden, über das Bilder archivieren, über das Bilder und alles Mögliche. Und vor allen Dingen auch geht es um den Kleber, mit dem die Bilder dann aufgeklebt werden. Das ist auch ein großes Thema. Also es geht dir auf jeden Fall immer um Bilder und es geht dir um analoge Bilder. Warum das?
Warum analog oder warum immer Bilder?
Warum, ja, beide Fragen sind interessant.
Ja. Naja, also analoge Bilder, auch da würde ich sagen, es gibt keine einfache Antwort. Es ist ja auch irgendwie nur eine Erzählung. Ich würde der Analogfilmemacher sein, steht ja überall oder steht immer mal wieder irgendwo. Ich habe ja auch viele Projekte digital gemacht und habe ich auch weiter vor, könnte auch wieder vorkommen. Dieses Projekt habe ich mich ganz auf das analoge beschränkt oder bezogen wegen eben dieser Grunderzählung, ne? Dass der erzählerische Rahmen ist, es gibt diese Rollen und die müssen jetzt voll gemacht werden. Das war der Ausgangspunkt. Aber da drin ist auch noch was anderes. Man hat eine ziemlich hohe, ich würde schon fast wieder Autonomie sagen, auch da drin, wenn man dieses Analogmaterial, das ist ja jetzt irgendwie von der Filmindustrie befreit auf eine Art. Natürlich nicht ganz, weil es wurde ja dann auch wieder, gab diesen großen Hype, wie das wieder in der Werbung aufgenommen wurde, weil das jetzt der besondere Look war und es kommt jetzt auch wieder viel in die Kinos. Aber ich glaube, es kommt im Augenblick in die Kinos wirklich auch aus so einer Haltung raus, die mehr erzählerisch ist als marktstrategisch, wenn ich das jetzt in den letzten Jahren im Kino sehe. Auch interessant, dieses 4:3. Was das wieder als Format im Augenblick aufmacht und welche Position damit eingenommen wird von den Leuten, die mit 4:3 ihre Filme machen. Oder ich mir einbilde, dass die damit einnehmen. Und die ist wirklich schon so eine Abgrenzung zum Richtung geschmeidiger Markt oder so. Ne? Das kommt mir zumindest so vor. Genau, und das bei dem Analogen, das ich dann auch noch entdeckt habe, das habe ich natürlich nicht selber entdeckt, aber ich mir angeeignet habe, bei anderen Leuten gesehen und nachgemacht habe, dass man das mit Vitamin C und Kaffee und Waschsoda selber entwickeln kann. Und dann kann man wirklich so eine Einheit bilden, wo man sich über einen großen Zeitraum einbilden kann. Man wäre wirklich ganz auf sich gestellt und könnte das eben einfach so durchziehen. Das hat natürlich dann auch seine Grenzen und am Ende muss es ein DCP werden, damit es heutzutage noch im Kino läuft. Und so, ja, das war auch ein wichtiger Aspekt. Und dann ist noch was anderes in dem Analogen. In der Arbeitsweise mit Analogen ist auch noch so, man ist wirklich konzentrierter oder vielleicht soll ich nicht sagen Mann, sondern ich kann mich damit besser konzentrieren, weil es gibt eben nicht die Möglichkeit, ach, der Take ist nichts geworden, den drehe ich nochmal oder den gibt es nur begrenzt. Habe ich natürlich auch gemacht, aber du weißt, ich habe jetzt irgendwie von diesem Material 3 Rollen, okay, das muss ich irgendwie hinkriegen. Da ist eine größere Konzentration, bevor du dann die Kamera anschaltest, weil du weißt irgendwie, das ist begrenzt. Beim Digitalen hast du schnell mal, ach, jetzt mache ich mal an, wenn es nichts geworden ist, dann mache ich nochmal und dann ist, das setzt sich dann auch fort. Dann hat man diese ganzen 30 Takes, die man digital machen kann, und hat dann gar nicht mehr die Zeit, gerade in unserem superschnellen Spätkapitalismus, das alles nochmal genau anzugucken, was ist denn das Beste? Und man hat da so eine Reduktion und Konzentration drin, die mich interessiert, ne? Und diese Begrenztheit. Und dann in der Materialität vom Analogen ist auch noch was entstanden ist jetzt über die Jahre, die parallel, wo das Digitale auf einmal auf gleichem Niveau ist, das Analoge grenzt sich jetzt von diesen Bildern, die uns die ganze Zeit umgeben, ab und es weist immer sofort auf seine Materialität hin. Das ist ganz interessant, ist mir neulich aufgefallen, als ich so alte Filme wieder gesehen habe, die ich damals, als es nur analog gab, gesehen habe und damals überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, dass die analog sind und Korn haben und was das bedeutet. Und wenn ich die heute wieder sehe, dann ist auf einmal das Korn präsent und das wurde für mich früher so hingenommen. Das gehörte halt zur filmischen Erzählung, gehörte dieses Korn dazu. Jetzt kann ich sehen und das verschiebt das so zeitlich und es verweist immer auf die Materialität, auf der es hergestellt ist. Das ist beim Digitalen ja eigentlich auch so, nur wir denken das nicht mit, ne? Weil das uns so dermaßen umgibt, dass es einfach, das sind halt die bewegten Bilder, die sehen so aus. Ne? Welche Bedingungen die haben, dass das auch irgendwie flackert und wenn man so schnell mit der Brille hin und her guckt, dass man den Regenbogen sieht und so, das ist alles unwichtig, weil das sind die Bilder. Und das andere erzählt sofort mit, das ist das Material. Das wurde irgendwie hergestellt, irgendwie behandelt. Jetzt ist das noch alt, dann ist es entweder teuer neu gekauft oder irgendwo gefunden. Das ist ja alles mit eingeschrieben. Und das ist für dieses Projekt, wo es so viel um Bilder geht und Bilder machen, wer macht Bilder für wen, mit welchem Grund, welche Geschichten sollen sich mit erzählt werden, damit ist das natürlich toll, wenn das genau auf diesem Material stattfindet. Mhm. Das ist Einkleben, was du meinst mit dem, dann geht es ja darum, wieso sind in dem Fotoalbum von meinem Großvater das eine Bild mit Tesafilm angeklebt und alle anderen mit Fotoecken und dann wird daran klar, all dieses Bilder machen hat auch eine große Funktion, eben, dass ich mir man sich, wir uns Geschichten erzählen und die sollen auf eine bestimmte Weise aussehen. Und die werden natürlich auch immer wieder neu erzählt und geändert und überarbeitet und dann wird was irgendwie anders neu eingeklebt. Und deshalb ist es eben auch eine Frage des Klebers, ja, weil damit kann man ja, die Sache irgendwie anders erzählen, neu gerade rücken, anpassen an die Zeit.
Sind 100 Minuten assoziativer Gedankenfluss. In dem Film wird viel gesprochen. Wir werden jetzt diesen assoziativen Gedankenfluss hier nicht durchdiskutieren, weil der ist ja rund und an sich schon im Film drin. Also da wird man jetzt bei dir eher jetzt auf das Thema kommen, wie haben Sie das gemacht, Herr Peters? Das ist jetzt so eher der Dreh- und Angelpunkt, den man ja immer hat bei dir. Es geht... Also gestern im Kino, als ich es wieder gesehen habe, habe ich gemerkt, es reißt ja nach jeder Rolle reißt der assoziative Gedankenfluss plötzlich ab. Und ich habe auch gestern im Kino wieder gemerkt, dass da immer die größten Lacher sind. Das fand ich so interessant, weil da kulminiert es irgendwie, interessanterweise.
Ja, es kulminiert auf verschiedene Arten. Ich, gestern hatten wir da im Kino, ist mir das auch wieder aufgefallen. Und zwar... Ich glaube ja, dass meine Art, diese Erzählung zu machen, oder mein eigener Anspruch ist eigentlich, dass ich den Zuschauer an meinen Gedanken teilhaben lassen kann. Und zwar nicht, dass er mir jetzt folgen soll, so wie andere Essay-Filmer. Aha, dieser interessante Gedankengang, super ausformuliert, den kann man sich hinterher aufschreiben und dann in irgendeinem anderen Text wieder einbauen. Darum geht's bei mir nicht, sondern es geht darum, dass ich das auf den Tisch bringe und eigentlich so am besten Fall zum Mitdenken auffordere und in Art Teilen des Gedankens. Und bei diesem Moment, wenn der Film am Ende abschneidet, dann ist ja der Moment, der auf einmal einsetzt, dass man eben weiterdenken muss, dass ich das freilasse und dass der Zuschauer auf einmal diese letzte Silbe manchmal, die letzten Worte, manchmal einen ganzen halben Satz, aber manchmal ein ganzer Gedankenkomplex, der sich damit verbindet, der da auch noch drin steckt in diesem Abbruch, den muss er auf einmal weiterdenken. Und das ist immer der Lacher, ne, dass die Leute auf einmal selber merken, dass sie so weit drin sind, dass sie da weiterdenken und den Satz beenden und dass der zu einem Gedankengang führt und dann lachen die über sich, aber mit mir auch zusammen, weil sie auf einmal diesen Gedankengang selber weitergedacht haben. Ich glaube, das ist ein wichtiger Moment und der ist auch beim Schnitt, wie soll man sagen, ich hatte damit angefangen, auf diese ganze Idee so zu filmen, bin ich ja gekommen, weil ich mal so eine Super-8-Kamera während meines Studiums auf mich selber gerichtet habe. Die hatte einen Super-8-Tonfilm, ich wollte den ausprobieren und habe dann so Ich bin 24 gedreht, das wusste ich damals noch nicht, dass der so heißt, eine Bestandsaufnahme meines Lebens in die Kamera gesprochen und am Ende der Rolle brach das, wo ich ganz aufgeregt mit 24, ganz, alles ganz wichtig, brach das mittendrin ab und das war dann eben, habe ich dann angefangen rumzuzeigen, das ging dann und dann später habe ich gemerkt, weil ich dann eine ganze Reihe solcher Filme gemacht habe, 7 Stück, bis ich 30 war, dass ich an dieser Stelle der einzige Moment ist, wo ich schneiden kann, weil da kann ich noch bestimmen, bis wie weit der geht. Und da habe ich herausgefunden, dass ich über Veränderung von einzelnen Silben eine andere Art von Lacher oder Mitdenken oder so Assoziation beim Zuschauer erzeuge. Und seitdem habe ich mich damit beschäftigt, eben bis jetzt, wie viel man an diesem Ende macht. Das ist vielleicht der durchdachteste Schnitt bei mir, ist immer dieser Schlussschnitt. Ja,
ja, funktioniert ja auch total. Ja. Warum diese Geschwindigkeit? Also es ist ja doch hastig erzählt, kann man fast sagen, also ja. Wie kommt das? Und dann hast du jetzt dieses Mal auch dieses Flüstern eingebaut, ganz neu. Du sprichst ja dann quasi auch mit verschiedenen Stimmen. Kannst du noch ein bisschen was über die Anlehnung erzählen und warum diese Geschwindigkeit zustande kommt?
Also für mich wären das zwei getrennte Fragen. Die Geschwindigkeit, ja. Also die liegt ja einmal schon in meiner Natur, also eher so schnell sprechen, irgendwie sich überstolpern, immer hastig sein, immer zu viel vornehmen, alles auf einmal machen wollen und so, das ist irgendwie meinem Charakter ist das eher. Natürlich ist das womöglich auch, also haben immer wieder Leute gesagt und es ist bestimmt auch was dran, ist da auch ja eine Art von Schutz, sich verstecken, wenn man ganz schnell Sachen sagt und immer sagt, ich habe das ja nur so dahin gesagt, dann kann man es auch schneller wieder zurücknehmen, ist auch nicht so überprüfbar und so, ist halt auch eine Art Schutz, den man damit aufbauen kann, ist aber auch eine Überrumpelungstaktik. Ne? Leute in den Bann ziehen, ist glaube ich auch was, weshalb die Geschwindigkeit ist ja quasi noch erhöht, weil ich ja alle Atmer rausschneide, was von früher kommt auch. Ne? Die ersten beiden Filme habe ich noch am Schneidetisch geschnitten und dann gab es diese Schnittregel, die aus der Überlegung kam, ich möchte ja, dass der Zuschauer mit denkt, ich möchte mit dem Zuschauer sozusagen die Vereinbarung treffen, dass das, was er in dem Moment hört an Text, das ist, was ich in dem Moment, als ich die Kamera anschalte, dachte. Der Zuschauer weiß eigentlich, wenn er darüber nachdenkt, und ich gebe in allen Filmen auch Hinweise darauf, dass das gar nicht möglich ist. Es ist alles stumm gedreht und nachträglich vertont, nachträglich kommentiert. Aber dieser Eindruck soll entstehen. Und damit der entstehen kann, habe ich mir irgendwann gesagt, es kann halt keine Sprache über Schnitte gehen. Sondern es muss doch so diesen komischen, der eigentlich nicht vorhanden ist, aber so ein Amateurfilm-Holperer geben. Bei jedem Schnitt gibt es ein Tonfeld vorher, ein Tonfeld nachher, eine totale Stille. Also was, wo alle Tonmischer irgendwie über die Haare, die Haare raufen. Damit sich der Kommentar an dieses Bild verbindet. Und klar ist, er ist auch immer nur sprechbar, wenn gerade aufgenommen wird. Das hat dann damit, und dann, wenn man das schneidet, bin ich ziemlich schnell drauf gekommen, am besten ist die Interpunktion mit der Einstellungslänge verbunden. Das heißt, Komma ist eine gute Stelle oder Punkt, wo man dann Schnitt macht. Klappt natürlich nicht immer, dann darf man aber auch keine Worte mitten im Wort reintrennen, sondern das Wort muss zu Ende sein, im allerhöchsten Fall in so einer Silbe rein, wenn es mal ganz schnell geht und so. Und um das hinzukriegen, damals habe ich am Schneidetisch eben Atma rausgenommen. Und dann, weil das war immer, das Filmmaterial konnte ich ja nicht verlängern, das könnte man ja heute über Zeitmanipulation, also musste ich Atem rausschneiden und dadurch wurde das immer so noch kurzatmiger, als ich eh schon rede und irgendwann habe ich mir gesagt, okay, das ist einfach das Prinzip, es müssen alle Atmer raus sein und das ist sozusagen noch vor dem von der anderen Schnittregel und dadurch entsteht so eine Geschwindigkeit, wo die Sprache auch nicht mehr nur Transporteur von Inhalten ist und Ideen und Assoziationsketten, sondern auch ein Rhythmus. Und der, ne, der so, der, ja, so ein Staccato, mit dem der Zuschauer auseinandersetzt. Und dann ist er im besten Fall, glaube ich, bleibt er bei irgendeinem Gedankengang hängen, beschäftigt sich damit und hat im Hintergrund diesen Rhythmus, der weiter klopft und weiß, er kann auch abdriften, weil die Struktur des Films ist so, alle 3 Minuten ungefähr bricht es ab. Und darauf kann man sich verlassen. Und dann fängt was Neues an und da kann man wieder einsteigen. Es ist also, eigentlich hat man ziemlich schnell raus, ich kann auch rausgehen, eine Zigarette rauchen oder so. Es geht dann weiter. Ich kann dem vertrauen. Und ich glaube, die Art, wie ich spreche und was ich spreche, signalisiert auch, das ist auch möglich. Also ich werde nicht hinterher sagen, aha, hast du nicht so richtig zugehört oder der Film funktioniert nicht mehr, weil du diesen einen Satz nicht gehört hast. Ich glaube, womöglich könnte man an vielen Stellen die Reihenfolge ändern. Es würde trotzdem irgendwie funktionieren. Mhm. Soweit erstmal zur Geschwindigkeit. Und der andere Teil der Frage war,
diese verschiedenen
die neuen verschiedenen Sprachebenen.
Die neuen verschiedenen Sprachen, ja.
Genau. Die beiden November und Dezember behaupten ja so eine absolute Gegenwärtigkeit. Das ist immer genau jetzt gesprochen. Das ist alles findet jetzt statt. Und ich hatte, als ich noch Studierender war an der Kunsthochschule in Hamburg, ja beim Hamburger Kurzfilmfestival mal kurz mitgearbeitet in der Auswahl für den No-Budget-Wettbewerb. Und da hatte dann zum ersten Mal Anne Charlotte Robertson, diese amerikanische Experimentalfilmerin, die Tagebuchfilme machte, sie ist ja leider gestorben, hatten wir da entdeckt in dieser Gruppe und dann auch immer wieder gespielt und ich habe sie auch extrem verfolgt irgendwie und dann hat das Festival mich auch nochmal eingeladen, anlässlich ihres Todes haben wir noch eine Retrospektive gemacht mit Sepp zusammen und die spricht mit 3 Stimmen. Das hat mich immer total fasziniert. Die hat 3 verschiedene Zeitebenen, in der sie ihren Film komplett zugetextet, auch mit Sprache oder sehr zugetextet, auch mit Sprache und alles mit Super 8 und das fand ich aufregend, weil dann eben noch eine Ebene mehr dazu kommt. Das war der Ausgangspunkt und dass ich mit dem Zuschauer noch sowas klar mache, es gibt natürlich auch Überlegungen, die kommen wie Fußnoten oder Anmerkungen erst nachträglich da rein. Die kann man noch ergänzen, aber die kann man natürlich nicht in dieser absoluten Gegenwartsbehauptung. Da kann man dann ja nicht nachschlagen, wie heißt denn nochmal die Person, die in dem Film Nanook the Eskimo eben Nanook dargestellt hat. Der hieß ja nicht Nanook und so, aber das kann ich natürlich nicht, muss ich ja offenlegen, dass ich das irgendwie, auch um ehrlich zu bleiben, dass ich das selber nachschauen muss, dass sowas ich nicht weiß. Und mit dieser Idee kam diese 2. Kommentarspur und dann das Flüstern. Das wurde aber, ich weiß auch nicht, ob ich das wieder machen werde oder sollte. Der Pitt Pschüger da, mit dem ich schon immer die Tonbearbeitung meiner Filme mache und der auch die Musiken dazu komponiert und so und Sounddesign macht, der hatte gesagt, das Flüstern findet er scheußlich, das wäre kaum auszuhalten, würde er eigentlich nicht mitmachen bei sowas. Und dann haben wir weitergeredet und dann haben wir uns geeinigt, wenn er so Soundteppiche bauen kann, wo er gesagt hat, so ähnlich wie bei Heart of a Dog von Louis Anderson, dass er so richtig schön mit seinen ganzen Synthes, er hat ja selber einen erfunden und Patent dafür angemeldet, den Silhouette Synthesizer, mit dem Silhouette 1, dem Prototypen, haben wir dann auch viel gearbeitet, hat er so Teppiche erbaut und auf denen konnte ich dann flüstern. Und das hebt das dann auch mehr so ab, dadurch ging das auch besser auf, glaube ich. Das stellt das so frei, das verändert dann die Tonebene und es kommt wirklich in so eine andere Sphäre. Sowas hatte man in den Filmen vorher nicht gehört und da sind dann auch alle Regeln ausgesetzt. Da geht es auch über einen Schnitt, natürlich ist es auf einmal möglich, weil es kommt ja aus einer anderen Zeitebene. Und dann wird es am Ende ja noch aufgelöst. Dann komme ich aus diesem Flüstern raus und sage flüsternd, dass ich ja jetzt auch nicht mehr flüstern muss, weil das ja jeder weiß, dass das alles im Schnitt gemacht ist und spreche dann im Flüstern auf einmal ungeflüstert weiter. Und das war dann so, damit war Pitt dann auch im Reinen.
Aber es gibt auch sowas Intimes, finde ich. Also dieses Flüstern hat schon sowas, wie ich flüstere dir was ein und er hat so eine Intimität dadurch zum Zuschauer geschaffen. Also das fiel mir irgendwie so auf.
Ja, genau. Und neulich kam nochmal, es hätte ja nicht unbedingt geflüstert sein müssen. Also kann man ja noch weiter dran rumexperimentieren. Das soll ja auch nicht der letzte Film von mir sein. Man hätte das ja einfach auch mittiger legen können oder ganz links unten oder so. Dann hätte man auch andere Möglichkeiten gehabt, das total abzusetzen und auch in eine andere Zeit zu verlegen, ohne dieses Flüstern zu machen, weil das Flüstern über eine längere Strecke ja auch so gedrückt ist, ne? Und es ist nicht so ein intimes Flüstern, sondern es ist ja gleichzeitig auch so ein geschautetes Flüstern, das wurde auch oft kritisiert, ne? Dass man mir fast die Strapazen für die Stimmbänder dabei hört. Das würde es so anstrengend machen, wurde behauptet.
Okay, habe ich jetzt nicht so empfunden, aber das ist
ich auch nicht beim, glaube ich. Beim Flüstern.
Also, das kam mir jetzt nicht so vor. Lass uns mal über die Bilder sprechen. Die Bilder haben ja die bestimmte Textur, da hast du ja ganz am Anfang schon was dazu erzählt. Du bist ja ein großer Bildersammler. Das Material ist überlagert gewesen, das hast du erzählst auch am Anfang des Filmes. Wie sammelst du die Bilder denn ein? Und ist dieses Bildersammeln eigentlich der Ausgangspunkt? Was ist denn zuerst da, der Ton oder das Bild? Oder kommt das alles so nacheinander und vermischt sich? Oder gehst du zuerst auf Bildersuche?
Nö, zuerst ist immer das Bild da, aber das Bild, der Kommentartext kommt dazu, aber das Bild ist natürlich nicht ohne Kommentartext als Idee da. Also das Thema ist in der Regel schon da, bevor ich anfange, das Bild zu machen. Gibt es natürlich ein paar Ausnahmen, weil Bilder dann irgendwie die Plätze wechseln oder so. Aber es gibt immer eine Grundidee, das soll bearbeitet werden oder darum geht's oder um diesen Ort geht's, um diese Person und so und in dieser Situation. Und dann wird erstmal stumm gefilmt. Also außer wenn ich im On zu sehen bin und in die Kamera spreche, was ja auch so dreimal vorkommt, aber damit eben ein kleiner Anteil des Films ist, gehe ich immer los und habe nur die Kamera dabei und mache ganz wenige. Eine Ausnahme gibt es doch, wo ich meine Freundin Martina treffe, die aus London anreist. Da habe ich ein Mikrofon an mir stecken, damit ich das sichern kann, weil schon klar ist, wird wahrscheinlich schwierig, das nachträglich nochmal wieder hervorzuholen. Deshalb habe ich den da mitgenommen, aber durchgehend laufen lassen und dann auch viele Töne genommen aus Situationen, wo ich gar nicht gedreht habe. Und wenn ich mit Super 8 und 16 mm, da drehe ich ja mit der Bolex ganz oft, die sind ja nicht geblimmt. Also die Kamera selber machen so ein Geräusch, dass ich das total aufdrängen würde, wenn man das hören würde. Also drehe ich stumm und mache dann als nächsten Schritt, ich drehe auch nicht immer nur eine Rolle und die fällt aus der Kamera und dann sind das die 31 Rollen. So ein Genie bin ich nicht, sondern ich drehe ein bisschen mehr, nicht ganz doppelt so viel ungefähr und dann baue ich mir meine Rollen zusammen. Die sind auch aus den unterschiedlichsten Rollen, manchmal auch aus unterschiedlichsten Tagen. Manche zeigen das ja auch ganz häufig. Sie haben natürlich auch ihre Grenzen. Ne? Du kannst ja jetzt nicht schwarz-weiß mit Farbe mischen, dann würde diese Behauptung alles eine Rolle hinfällig werden. Und solche Sachen, 16 mm nicht mit Super 8. Aber daraus baue ich mir dann meine Rolle. Und wenn das Bild so ungefähr steht, dann setze ich mich hin und sammle all meine Notizen, die in unterschiedlichsten Orten aufbewahrt sind und mache den Text, entwerfe den Text dafür, der da den Kommentartext dazu gehört. Dann spreche ich den ein und gehe wieder an den Schneidetisch, der jetzt kein Schneidetisch ist mehr, sondern an den Computer und lege das dazu an und stimme das aufeinander ab. Dabei kommt dann raus verschiedenste, ne? Manchmal klappt es total super, gutes Timing. Manchmal wird klar, nee, diesen ganzen Absatz muss ich weglassen, das bringt's nicht, das weicht zu weit ab vom Bild oder ich muss den Text manchmal auch noch umbauen, das muss ich erst erzählen und dann das, damit das besser wird. Oder ich muss den Schnitt noch wieder ändern und das versetzen. So, und dann manchmal muss ich nochmal losgehen, neu aufnehmen und dann steht irgendwann das Bild und der Kommentar. Dann geht es meistens so, dass ich erst mehrere Rollen, fast alle Rollen, viele Rollen fertig mache und dann kommt die nächste Tonebene dazu. Das muss ja alles auch noch, damit es lebt, damit es ja, am Ende ist das, glaube ich, damit es wirklich so eine Seele bekommt. nicht nur einfach Bild und mein Kommentar dazu ist, muss es alles noch nachvertont werden. Und dann fängt wirklich so eine aufwendige Nachvertonungsarbeit an, wo dann jedes Steinchen, jedes Vögelchen, jedes Auto, was von links nach rechts wird, ach nee, das war jetzt kein Auto, das ist ein Bus, also müssen wir noch einen Bus holen. Der Bus klingt aber nach einem Elektrobus, das ist aber, sieht man. Also dann, ne,
also wird du bist da richtig Geräusche mache dann.
Richtig Geräusche mache, auch eine lange Zeit. Jetzt in dem Film sind ja meine Kinder auch drin, die mussten dann auch 2 Jahre später nochmal irgendwie Geräusche machen und dann habe ich
die mussten nochmal Baby spielen.
Genau, nochmal Brumm Brumm sagen. Und dann habe ich die Szenen angelegt, die Geräusche dazu angelegt, dann ist der Kommentar natürlich ausgeschaltet und dann habe ich ihnen das gezeigt und die fanden das erstaunlich, wie man so denkt, dass das jetzt wirklich der Originalton ist und dann habe ich den Kommentar wieder eingeschaltet und habe gesagt, was soll das, wieso machst du das, jetzt hört man das ja alles nicht mehr, aber meiner Meinung nach hört man das doch und es gibt auch noch so einen Arbeitsschritt, der auch nochmal relativ viel Zeit in Anspruch nimmt, wo ich dann hingehe, wenn der Kommentar und das, die Geräusche wieder aufeinander liegen, dass ich den Kommentar wieder öffne und ihn wieder schieben kann und gucke, das gibt ja im Kommentar bestimmte Stellen, wo dann doch sowas wie eine Pause entsteht oder wo man es kurz aufmachen kann und dann kann da noch ein Stein ins Wasser platschen und so und damit kriegt das dann noch mehr Relief und noch mehr Rhythmus rein und das wird dann da auch nochmal am Ende so durchgearbeitet. Und manchmal geht da sogar noch das Bild dann wieder auf, ne, damit sowas wirklich sich entwickeln kann. Das ist da noch nicht Picture-Lock, sondern da ist es durchaus möglich, dass im Schnitt nochmal Bilder wieder reinkommen, damit dieser Raum für die Geräusche auch noch voll ausgelebt werden kann.
Und du nimmst natürlich deine Sprecherstimme sicherlich auch nicht in der Sprecherkabine auf, sondern irgendwo schmutzig, keine Ahnung.
Das ist schon meine schöne eigene selbstgebaute Sprecherkabine, die besteht aus 2 Matratzen in unserer Dusche, die eine auf der Seite, die andere auf der Seite und dann muss immer noch die Lüftung zugeschraubt werden, weil die Dusche hat so eine Lüftung, damit die nicht durch die ganze Zeit zieht und dann mit einem schönen Sprechermikro und einem Popschutz und natürlich alles in Eigenarbeit. Das sitzt keiner bei und macht Ansagen oder markiert schon. Das macht es aufwendig, aber auch wenn man, das möchte man niemandem antun, diese Arbeit. Das muss man dann hinterher wieder reinholen, indem man sich das selber durchhört. Manchmal mache ich mir auf dem Skript Zeichen, dass ich weiß, dass ich die ganzen ersten 3 Texte weglassen kann, meiner Meinung nach. Obwohl ist man dann auch überrascht, wenn man es dann wieder hört, wenn man sich nur beim Sprechen hört und nicht selber über Kopfhörer, wie sich das dann doch ändert mit der Einschätzung. Ne? Manchmal denkt man, der erste war nichts und dann ist das doch der beste.
Wie viel nimmst du auf? Also ich meine, es ist sehr schwierig.
Wie viel ich aufnehme, wie oft
aufnehme. Wie oft, wie viel Takes du machst sozusagen dann?
Unterschiedlich. Es kommt auch auf die Verfassung an oder meine Verbindung zum Text, wie gut mir der Text steht oder wie ich ihn schon so lebe. Ja, manchmal, oder wie gut vorbereitet ich da in die Situation gehe. Manchmal muss ich den 5-mal aufnehmen, bis ich zufrieden bin. Und manchmal setze ich mich auch hin und merke so, aha, das hat jetzt genau den Flow, brauche ich nur einmal machen.
Ja. One-Taker.
Ja.
Regelverstoß, das ist auch nochmal so. Und du erzählst ja gleich am Anfang, also die Idee ist klar, die ist gesetzt und dann erzählst du ja relativ am Anfang, dass du gegen deine eigenen Regeln verstößt. Und du sagst auch, das funktioniert irgendwie so, du stellst die Regeln ja prinzipiell mal auf und dann versuchst du dich dann darum rumzuschlängeln, also diese Regeln natürlich wieder zu durchbrechen, ist ja klar. Also das würde man bei dir jetzt auch nicht anders erwarten. Also ich würde von dir jetzt auch nicht erwarten, dass du dann diesen Regeln folgst. Und du sagst, man stellt das dann auf und findet dann Wege, sich drum herum zu drücken und daraus entsteht dann wieder Form. Wie genau?
Ja, die Frage ist, sind Regeln nicht vielleicht sowieso eigentlich dafür da, dass man gegen sie verstößt und deshalb nicht Regeln erfunden wurden? Oder ist das nicht vielleicht das, was mich zumindest an Regeln interessiert ist? Wie kann man, aber kann man auch durch die Geschichte gehen? Also wenn man sich, was weiß ich, die katholische Kirche anguckt, dann ist es da mal den Eindruck, es geht genau darum. Oder alles Mögliche, wenn man, was weiß ich, wie man zur Schule gegangen ist, egal, wie man ans Arbeitslosengeld kommt. Regeln sind natürlich wichtig, um so eine Art, um was anzufangen, ne, um was festzulegen. Und dann ist es aber interessant, die Ränder auszutesten und darüber hinauszukommen. Und Regeln sind vielleicht auch noch 2 unterschiedliche Sachen. Oder da mischt sich auch was, wenn man so eine Art, so eine gestalterische Arbeit macht, wenn man so einen Film macht, dann mischt sich natürlich auch Regel mit Erzählform. Mhm. Ne? Und ziemlich schnell ist klar geworden oder eigentlich gewesen von Anfang an, als ich gesagt habe, ich mache November 1 bis 30 jede Rolle, jeden Tag eine Rolle, dass das nicht so ist, dass es darum geht, wirklich jeden Tag eine Rolle zu machen, sondern dass es darum geht, das als erzählerischen Rahmen zu haben und dann da drin zu gestalten. Und dann kann man sich immer fragen und immer wieder neu austarieren, wie weit geht es, das aufzumachen und wie weit bezieht man den Zuschauer damit rein. Ne? Also zum Beispiel ist es nie ein Thema gewesen bisher, dass die Filme unterschiedlich lang sind. Bei den vermeintlichen 31 mal 3 Minuten ist einer dabei, der ist knapp 2 und einer ist fast 6. Das ist nicht Thema, weil Filmzeit im Film zu thematisieren, finde ich extrem schwierig, weil Filmzeit ist wirklich was ganz anderes, wenn man als Publikum im Saal sitzt, als Echtzeit. Ne? Da kann eine Minute total lang wirken und total lang sein oder umgekehrt. Ne? Sie kann so sein, dass man eigentlich sofort weg ist. Und das kann man auch nicht überhaupt nicht beurteilen, wenn man im Kino sitzt, weil nichts dabei ist, was es kontrolliert. Ne? Kein Sonnenstand, kein, man ist ja so depriviert irgendwie.
Heute leidet das Handy immer wieder.
Heute das Handy, genau, aber das guckt man ja möglichst nicht drauf, wenn man im Kino sitzt. Man will sich ja nicht den Spaß verderben. Genau. Ja, deshalb ist das mit der Zeit irgendwie schwierig. Und Regeln verstoßen, Kurt Schwitters, ne, mit seinem Märzbau fängt an da in seiner, und dann muss er das, die Decke aufmachen, weil es, die Skulptur so groß wird, und dann geht das über die nächste Etage und so. Das hat mich immer fasziniert, dass man sowieso als Gestalter hat man irgendwie so ein Blatt oder einen Block Stein oder eine Leinwand, und die ist so und so groß und darin muss man jetzt arbeiten, und irgendwann kommt man da drauf, aber nee, das muss noch darüber hinaus und das gehört noch dazu, oder ich muss an diesen Speckstein noch ein Stück Holz rannageln, weil das geht da irgendwie weiter. So, das finde ich aufregend. Und was mich auch total interessiert, ist dieses Schiefgehen, ne? Also das, was nicht klappt, dass man sich was vorstellt, und dass es ja immer so ist im ganzen Leben, auch außerhalb, dass man sich mal eine bestimmte Vorstellung von was hat, und dann wird das nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Es war so einfach, sich das so vorzustellen, und das soll jetzt so gemacht werden, und beim Umsetzen gibt es eine Differenz. Und dann muss man herausfinden, wie geht man mit dieser Differenz um.
Es muss auf alle Fälle thematisiert werden immer bei dir, oder? Muss es, also du thematisierst es ja dann auch immer, wenn es nicht funktioniert.
Ja, genau. Weil, also einmal soll das offen liegen, und außerdem ist da drin, glaube ich, das, was es am Ende ausmacht. Ich glaube, wahrscheinlich werden die Werke, die genauso werden, wie der Macher sich die vorgestellt hat, also zumindest für den Macher die langweiligsten, weil er gar nicht irgendwie weitergekommen ist. Und genau dieses Reiben an dem, was dann eigentlich in der Realität, in der Welt der Dinge und außerhalb der Gedanken geht, da findet man ja was bei heraus. Mhm. Und wenn das weg ist, dann wird man wahrscheinlich auch aufhören, das zu machen. Weil dann ist es ja einfach so, dann braucht man, kann man, dann reicht es ja auch, sich das nur vorzustellen.
Ja, total. Es geht ja um das Private oder das Alltägliche, und dann geht es auch wieder um das Politische. Das ist ja diese Mischung, die diesen Text auch ausmacht. Und da stolper ich immer wieder über diese Szene mit den Fotos, mit dem privaten Fotoalbum deiner Eltern. Da hast du ja das rausgefunden, was im Film eben auch erzählt wird. Kannst du dazu nochmal was erzählen? Weil das finde ich wirklich einen ganz spannenden Punkt, dass ihr durch das Fotoalbum gegangen seid. Du wolltest jetzt nochmal von deinen Eltern genau wissen, wann welche Fotos entstanden sind, wer sie gemacht hat, wofür und warum und überhaupt und welcher Kleber und das alles. Und dann fand ich sehr spannend, du hast erzählt, deine Mutter hat weiter zugehört, dein Vater ist ins Bett gegangen. Ihr habt dann sowas herausgefunden, was du jetzt gleich nochmal erzählen kannst, und dann hat er irgendwie diese Fotos entsorgt, und das fand ich wahnsinnig, also die Geschichte.
Ja, also über mehrere Sachen. Das mit dem Kleber habe ich wirklich erst durch den Film herausgefunden. Mit dem Wissen bin ich nicht in die Situation reingegangen. Ich wusste vorher tatsächlich nicht, dass es eine Frage des Klebers ist. Das hat wirklich der Film zutage gebracht. Ich bin da hingegangen zu meinen Eltern, weil ich wusste, es gibt diese Fotos, die absolut selten mal rausgeholt wurden und die ein bisschen unterm Tisch gehalten werden, wo mein Großvater auf irgendeinem schwer bewaffneten Kriegsschiff zu sehen ist, als Offizier in einer Runde mit Hitler in der Mitte. Es gibt auch noch eins, was jetzt in dem Film nicht thematisiert ist, mit Goebbels, der da wohl auch zu Besuch war auf dem Boot und so, sehr deutlich zu erkennen ist und neben dem auch mein Großvater steht. Und dann gibt es auch diese Fotos, wie er als blauer Junge, als mal so Zeitungsartikel, Zitat, ne, als Marineoffizier mit seinen Matrosen durch Österreich marschiert, durch Wien marschiert bei dem sogenannten Anschluss, und oder bei der Parade, als Mussolini Hitler besucht. Das war ein Zeitungsfoto. Und das wusste ich. Die waren mehrfach schon irgendwie kurz auf dem Tisch gewesen und besprochen worden und wurden aber so ein bisschen unterm Deckel gehalten. Was ich nicht wusste, ist, dass wo die versteckt waren, weil die waren wirklich versteckt in so einem Kriechkeller. Das habe ich dann erst bei dem Mal rausgefunden, dass die sich in diesem Kriechkeller befinden. Ich dachte, die wären irgendwo normal aufgehoben.
Im
Also
Bücherregal.
sie waren, genau, sie waren aber scheinbar doch irgendwie unangenehm. Und ich hatte sozusagen darum gebeten, das alles nochmal alle Fotos durchzugehen. Ich will die abfotografieren, einzeln bildweise. Und meine Eltern haben dazu erzählt. Und mein Vater ist dann später ins Bett gegangen, als wir noch diese ganze Arbeit gemacht haben, das abzufilmen. Aber diese Fotos auf den Tisch zu holen, da hat er eine Sache gemacht, die wirklich interessant war. Klar, da war das Foto mit Hitler drin, das wir alle schon kannten, das genau darüber geklebte Entnazifizierungszertifikat, das war mir auch klar, dass es da ist. Das wollte ich auch eigentlich im Film haben. Aber was neu dazu kam, war, es gibt ein Foto von meiner Großmutter und meinem Großvater als junges Paar. Sie sehen wirklich irgendwie
Hübsch
hübsch und
aus.
verliebt aus, auch so. Sie strahlen so dieses aus von einem jungen Paar. Und im Hintergrund, es ist ein Zimmer, von meinem Vater habe ich dann erfahren, es ist das Wohnzimmer aus der damaligen Zeit. Und im Hintergrund ist ein Foto an der Wand und das ist unscharf. Und an dem Abend hat mein Vater mir gesagt, das Foto ist das, was vorne im Album klebt mit Hitler auf dem Kanonenboot. Und das konnte nur er wissen. Das Foto da im Hintergrund unscharf, das konnte sehr guter Betrachter könnte darauf kommen. Also ich bin nicht drauf gekommen, ich glaube auch, dass man nicht drauf kommen kann. Aber er wusste das und wenn man sich das anguckt, ist es auch ganz eindeutig so. Die gleichen unscharfen Schemen. Und das bedeutet natürlich was. Also das Pärchen hat das im Wohnzimmer hängen in der NS-Zeit. Das bedeutet natürlich was, finde ich. Und das hat mein Vater mir geleakt. Und dann beim Weitermachen geht er irgendwann ins Bett, weil er war dann schon so ein bisschen älter und müder. Und dann erfahre ich ein paar Wochen später, dass meine Mutter gesagt, erzählt meine Mutter mir, er hätte kurz nach dem Besuch all diese Bilder in den Müll geschmissen. Und das war dann so eine Sache, ja, erstmal war ich natürlich ein bisschen sauer, dachte, das geht doch auch gar nicht irgendwie, ist auch irgendwie historisch wichtig, kann man vielleicht noch in irgendein Archiv geben, das bilden sich ja alle immer so ein. Und dann geht man zu den Stadtarchiven und die suchen sich dann drei Fotos raus, die interessant sind. Genau. Und dann hat mich mein Bruder draufgebracht, der sagte, wieso ist das doch jetzt super für deinen Film? Da hast du doch genau deinen Konflikt und so, der ist immer so ein bisschen frech. Und dann habe ich gedacht, ja, er hat eigentlich recht und es ist noch darüber hinaus, womöglich auch für meinen, das erzähle ich ja dann auch im Film, für meinen Vater das, was er wollte. Er wollte diese Tatsache, die ja auch für ihn wahrscheinlich bedrückend ist, er erzählt es mir da, also hat er sich damit noch beschäftigt, das hätte er auch vergessen haben können. Er weiß es aber noch und er erzählt es auch mir. Er weiß, wie ich auf solche Sachen reagiere. Also er ist es losgeworden und dann ist er aber auch diese Bilder losgeworden, die ihm irgendwie unangenehm war, die er so als Last mit sich schleppte. Aber er hat die Gewissheit, dass ich sie jetzt aufgenommen habe und damit irgendwie diese Art meine Geschichte erzähle. Deshalb hat er vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe, ne? Aufheben im doppelten Sinne. Es ist aufgehoben bei mir und für ihn ist es
Weitergegeben,
aufgehoben,
ja.
weil die Sache ist halt jetzt erledigt. Das hat sich aufgehoben. Er ist es losgeworden und konnte danach, das erzähle ich ja auch im Film, er wurde dann halt schon älter und müder und irgendwie so ein bisschen ja, desinteressierter. Nicht wirklich, nicht irgendwie dement oder so, aber er schrieb dann so eine Postkarte, ja, weißt du eigentlich, dass dein Großvater Kapitän auf einem Dampfer war? Ne? Und ich meine, okay, ich glaube, er hatte nie ein Kapitänspatent und Dampfer kann man vielleicht auch nicht sagen, aber egal. Das war dann seine Fassung davon.
Aber es ist ein super spannendes Teil. Also, das ist wirklich für mich, also es gibt noch ganz viele andere spannende Teile, aber das ist natürlich ein großes politisches Momentum auch in diesem Film,
Ja,
im Grunde
klar, es
genommen.
ist sehr, das ist auch, da kam aber noch was anderes zu. Man hätte das noch viel weiter ausweiten können. Es gibt nämlich da drinnen auch noch eben diese Bilder von der Parade mit Mussolini und die Parade in Wien. Und lustigerweise gab es damals ja noch keine Fotokopien, aber diese Zeitungsartikel sind abfotografiert und davon gibt es jeweils mehrere Exemplare. Das heißt, es ist eigentlich davon aus, oder ich erkläre, würde mir das so erklären, es ist davon ausgegangen, man war so stolz darauf, dass man das reproduzieren musste, was damals anders nicht möglich war, als man fotografiert es ab, um das weitergeben zu können, um das Original, den Zeitungsartikel zu haben und das noch in der Reproduktion weitergeben zu können. Also es ist schon eine deutliche Identifikation mit NS da drin zu vermuten, ziemlich eindeutig. Dann gab es aber noch so eine andere Überlegung, die mich da umgetrieben, mich davon gestoppt hat, das noch weiter platt zu treten, weil ich finde, so als Täter Enkel, Wobei Täter, muss man jetzt auch, ne? Habe ich nicht genau erforscht, wie weit er Täter ist. Er hat dann sein Bein auf dem U-Boot verloren und ist ziemlich schnell raus aus dem aktiven Kriegsgeschehen. Hat auch immer gesagt, danke an die englische Fliegerbombe, weil alle U-Boote sind versenkt worden oder fast alle. Ich wäre wahrscheinlich dabei gewesen, ne? Die Bombe hat mich am Leben gerettet, auch mit dem Bein weniger. Trotzdem, diese ganzen, die Täterenkel, die dann so das so super thematisieren und sich damit auf einmal zu so einer, auch so einer, eine gewissen Weise Opferstatus. Ne? Ich bin jetzt dieser Täterenkel. Ach Gott, ich Armer und so. Da hatte ich so ein Bedenken. Deshalb habe ich gedacht, okay, es muss alles da rein, aber ich will das nicht zu dick machen. Es soll nicht, dann müsste ich doch eigentlich eher anfangen, mich in Richtung Opfer oder Opferenkel zu orientieren und denen das Wort lassen, weil ich glaube, das, was die an Trauma bis heute mit sich rumtragen, ist ein X-Faches von dem, was ich da empfinde mit in dem Problem mit meinem Vater und meinem Großvater.
Ja, total spannend. Also da könnte man noch sicherlich ganz lange drüber reden. Diese Situation, die du hattest, dass du dir gedacht hast, du möchtest im Grunde genommen Lost Photos Found, die Jugendfilmwettbewerb und das alles, was du da gefunden hast, quasi einmal in so einen Film bannen und das dann so ablegen zu können. Das ist ja auch das, was deine Eltern in gewisser Weise auch gemacht haben. Das war sozusagen das Ansinnen einen Ansinn vielleicht dahinter auch so ein bisschen was wegzuordnen. Das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, ne? Es ploppen dann immer an jeder Stelle immer wieder neue Themen auf bei dir.
Genau, neue Ideen, was man damit machen kann. Das ist tatsächlich eine Idee gewesen, quasi schon. Ich bin halt der Sohn meines Vaters. Jetzt kann man, jetzt ist es ja verfilmt. Jetzt kann man es loswerden. Also die Idee, die Briefe alle durchzusortieren, das private Fotokiste, aber auch die Kiste mit den Fotos, die ich über die Jahre auf der Straße gefunden habe und interessant fand, aber auch diesen riesen Umzugskarton mit den Fotos, mit den Einreichungen, wo ich erst noch dachte, alle Einreichungen zum Wettbewerb Jugendfotografie 82, stellt sich heraus, war nur ein Bruchteil, die 3500, die ich hatte, es waren insgesamt
Oh nein,
70.000.
wege
Da hatte Volko Kaminski, der war ja dabei, als ich das gefunden hatte. Der hatte dann schon gleich, und ich da, oh, das ist ja toll, das hebe ich auf, und er hat schon gesagt, nein, Jan, mach das nicht, es ist wie eine Gefängniskugel, so ein Klotz an deinem Bein, wie bei Lucky Luke, nein, mach es nicht, aber ich habe es behalten und dachte dann auch tatsächlich, genau, auch diese, ich werde diese Sachen los, wenn ich da jetzt einmal das auf Film habe, dann ist es ja für was benutzt und dann kann ich sie getrost zum Altpapier geben und bin auch leichter und nehme nicht mehr so viel Platz weg in unserem Gemeinschaftsatelier und so. Ja, genau, aber dann passiert immer sowas, dass man das doch behält. Also bei den Fotos mit dem vom Jugendfotografiert-Wettbewerb wird ja auch thematisiert. Im Film steht auf der Rückseite, stehen die Namen drauf von den Einreichern mit Adresse und ihr Beruf. Das ist dann in meisten Fällen Schüler oder Auszubildender, Zivildienstleistender, Bundeswehrsoldat und manche Leute auch schon in Berufen. Und manchmal noch so Kommentare, so was würde ich machen, wenn ich den Preis kriege, gibt es auch ein paar Stellen. Und das hatte ich schon beim Sortieren dieser Fotos, dass ich immer dieses Foto mir anguckte und dahinter den Namen sah. Und auf einmal war das so, das ist jetzt über 40 Jahre her. Da hat jemand in einem bestimmten Moment was ausgelöst, hatte dann dieses Foto und hat dann gedacht, das muss ich zu diesem Wettbewerb schicken. Das hatte also irgendwie eine Bedeutung. Das war irgendwie aufgeladen, dieses Bild für die Person. Wenn man sich jetzt vorstellt, man trifft den jetzt 40 Jahre später wieder und gibt ihm das und sagt, ich habe hier was von dir, wie würde der reagieren? Ist dieser Moment, diese Wichtigkeit, diese Bedeutung, die das mal gehabt haben, müsste wahrscheinlich. Ist die noch da? Ist die verloren, vergessen? Blitzt die plötzlich wieder auf und man sagt so, ah ja, und dann bin ich irgendwie, was weiß ich, Zahnarzt geworden. Aber da erinnere ich mich dran, ja, eigentlich wollte ich immer Fotograf werden. Oder andere, ja, das war der Anfang meiner Karriere, jetzt bin ich Fotograf oder so. Das fing an, mich zu interessieren in diesen Bildern. Genau, und da gibt es noch so andere Beobachtungen drin. Es sind fast nur männliche Einreicher, ein riesenhafter, also bestimmt 80% männlich. Und es sind irgendwie natürlich nur ja, biodeutsche Namen, woran ich vermute, dass natürlich Fotografie 1982, der Zugang war noch nicht so wie heute, dass jeder einfach ständig Fotos macht. Das war und dann auch noch in so ein Foto als was zu begreifen, was an einem Wettbewerb teilnimmt, das war was für die Oberschicht oder zumindest die obere Mittelschicht. So, das sieht man daran auch. Das ist eine soziale Frage, die darin auch noch interessant wäre. Genau, und dann ist zuletzt passiert, dass in der Hamburger Vorführung hinterher tatsächlich drei verschiedene, ich nenne ja die vielen Namen von den Fotografen, aber natürlich überhaupt nicht alle, die zu sehen sind. Ich nenne vielleicht 50 oder so. Und davon waren wurde behauptet, drei Leute, sie glauben, sie kennen die Person und die ist auch heute noch im Kulturbetrieb, beziehungsweise der eine auch Fotograf und so. Also die Spur ist gelegt und ich, vielleicht gibt es irgendwann ein Projekt.
Ja, auf alle Fälle, das schreit ja auf alle Fälle nach dem nächsten Filmprojekt.
Also, ja, vielleicht
also
März.
Wir müssen natürlich jetzt, ja, also vielleicht baust du es da rein oder ein eigenes, was auch immer. Also,
ja, ich dachte März 30 Mal, 31 Mal irgendwie diesen Leuten ein Foto zurückbringen.
Ja, das ist super spannend. Ich würde es mir sofort anschauen.
Ja, mal gucken, ob es so gut wird. Vielleicht wird es auch schnell langweilen.
Kann sein. Ja. Aber du wirst es ja sofort, du wirst es sofort herausfinden, wirst Regeln aufstellen und wirst sie wieder brechen. Das ist eh ganz klar. Und lass uns bitte nochmal zum Schluss über diese großartige Situation sprechen. Du hast ja auf dem Achtung Berlin Film Festival einen ganz fantastischen Preis bekommen vor kurzem. Den Preis für die beste Kamera. Und weil Achtung Berlin Sachpreise ausgibt, hast du quasi bei 25B, einem kleinen Technikverleih in Berlin, einen Gutschein bekommen über 1500 Euro Leihguthaben sozusagen für Digitaltechnik. Und da sind wir jetzt mal alle sehr gespannt, was daraus jetzt, was damit passiert. Was, ob das jetzt der nächste Film eigentlich Februar.
Ja, Februar ist ja schon geplant. Ich musste total lachen, als ich auf der Preisverleihung, als das gesagt wurde, beste Kamera-Dokumentarfilm geht an Jan Peters, musste ich sofort total lachen und musste auch noch lachen, als ich auf die Bühne kam. Ich fand, die Jury hat unheimlich viel ganz besonderen Humor bewiesen. Ja. Und dann kam auch noch als Ausschnitt aus dem Film diese Szene, wie ich in dem Wachturm die Kamera Obscura einbaue, weshalb ich hinterher von vielen Leuten angesprochen wurde, ob der Film von dieser Kamera Obscura handeln wird. Und, so. Ja, und, der Kamera. Und dann hatte der Stifter von 25P, der Sponsor, also der Geschäftsführer, ja auch eine kleine Rede gehalten, bevor die Jury gesagt hat, wer der Preis kriegt, also wo einfach die Sponsorenrede, was sie für ein gut toller Laden sind, und das sind sie ja auch und machen auch tolles Sponsoring. Und die endete aber lustigerweise auch darauf, dass er sagte, und neben ihrer ganzen Digitaltechnik machen sie auch den besten Kaffee Berlins. Und das hat mich noch mehr im Nachhinein zum Lachen gebracht, weil meine Filmbilder sind jetzt in dem Film halt größtenteils mit Kaffee entwickelt, und dann habe ich mir so vorgestellt, ich gehe dann dahin und leihe mir die Digitalkamera und frage, wo kann ich denn jetzt hier den Kaffee reinkippen, damit man die Bilder sehen kann.
Das ist super, ganz großartig.
Aber es passt auch für das nächste Projekt. Das nächste Projekt ist schon angedacht und auch schon so, fängt jetzt wirklich demnächst an. Mein Vater hat irgendwie, was ich nicht wusste, auf eine ganz besondere Art Postkarten gesammelt, also immer so stapelweise vom gleichen Motiv. Und das Projekt sollen jetzt 28 Postkarten an ihn werden auf 28 verschiedenen Kameras, weil er hat auch noch aus so einer Technikbegeisterung, aber ich glaube, ohne wirklich großartig Bilder zu machen, sich verschiedenste Kameras gekauft. Immer eher so Konrad-mäßig, das gute Angebot irgendwie, ne? Also von analogen Fotokameras über analoge Filmkameras bis hin zu VHS-C,
Und die gibt's alle noch?
Die gibt's alle noch, ja, genau. Ich habe jetzt zum Teil Akkus neu besorgt und so. Oder auch an einem schon irgendwie einen externen Rekorder, weil die Kassette immer gefressen wird, angeschlossen und so. Und die Idee ist, dass ich auf 28 verschiedenen Kameras 28 Postkarten an ihn schreibe. Und vielleicht kann ich mir da in dem Zusammenhang auch diese Digitalkamera ausleihen, um das vielleicht fängt es damit an oder gipfelt da drin oder so.
Genial. Ja. Großartige Idee, ich bin auf alle Fälle wieder mit dabei und ich gucke es mir an.
Okay.
Bin jetzt schon totaler Fan.
Gib mir mal wieder ein paar Jahre.
Jetzt muss es ein bisschen schneller gehen. Nee, aber super. Jan, danke, dass du da warst. Danke, dass wir die Möglichkeit hatten, mit dir ins Gespräch zu kommen. Das war super. Und ich möchte Sie noch darauf aufmerksam machen, dass dieser Film auch für den Publikumspreis nominiert ist. Genau.
Ah ja, gut. Jan, ja. Danke für dir. Das Gespräch.
Ja, ja. Danke.